ich habe vielleicht etwas nicht ganz richtig verstanden wegen dem Thema heute Abend. Ich sage nichts über Verletzungen, aber ich möchte etwas versuchen, etwas einführend zu sagen unter diesem Titel, das uns helfen soll, die Dinge, die Schwierigkeiten und das Leid in unserem Leben, das auf uns zukommt oder auf uns zugekommen ist, in ein biblisches Licht zu rücken. Und das ist der Sinn dieses Vortrags unter dem Thema Dornen und Disteln. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht, eine frohe Nachricht. Es ist die gute Nachricht unserer Rettung und unserer Befreiung aus der Macht der Sünde. Jesus ist gekommen, um uns ein gutes Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu schenken. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen, sagt uns die Bibel. Gott bezeugt uns seine bedingungslose Liebe und befähigt uns, nach seinen Geboten zu leben und gute Frucht zu tragen, zu bringen. Und als seine neu geschaffenen Kinder lieben wir Gott und erfahren eine Freude, die wir vorher nicht gekannt haben. Aber je länger wir in diesem neuen Leben vorwärts gehen, desto mehr kommen auch Dinge an die Oberfläche, die diese Freude trüben können. Manchmal scheint es sogar, als würde es nicht ganz stimmen, was wir gelesen haben im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alte Lasten kommen an die Oberfläche und stören die Freude der Gegenwart. Die Kraft, die wir von Gott erhalten haben, scheint manchmal nicht zu genügen, um alle Schwierigkeiten zu meistern, die sich uns in den Weg stellen. Und da kann die Frage aufkommen: Mache ich etwas falsch? Glaube ich nicht richtig? Wenn ich ein vollkommen neues Leben geschenkt bekommen habe, wenn Gott wirklich für mich ist, warum stellen sich mir dann so viele Probleme in den Weg? Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel, die Geschichten der Männer und Frauen Gottes lesen, dann können wir sagen, dass es eigentlich immer und immer wieder um genau diese Fragen geht. In der ganzen Bibel. Auch die Erklärungen dieser Geschichten im Neuen Testament, ihre Anwendungen auf unser Glaubensleben, die uns die Apostel geben, die befassen sich genau mit diesen Fragen. Die Bibel zeigt uns eine ganz wichtige Tatsache, nämlich, dass es im Leben der Gläubigen nicht darum geht, mit Gottes Hilfe Schwierigkeiten und Leid aus unserem Leben zu beseitigen. Es geht darum, mit ihnen zu rechnen, sie als etwas von Gott Gewolltes richtig einzuordnen in unserem Leben. Gott hat Dornen und Disteln, Wüsten, Stürme, Fluten, Feinde und so weiter verordnet. Und er hat eine bestimmte Absicht damit. Wenn wir anfangen, das zu verstehen, wenn wir bereit sind oder bereit werden, mit dieser Tatsache zu rechnen, dann werden wir dazu befreit, sie in die richtige Perspektive zu setzen. Wir müssen lernen, alles im Blick auf das Ziel zu sehen, das Gott mit unserem Leben hat. Das ist wichtig, denn den Blick, diese Perspektive zu bekommen, die Gott für unser Leben hat. Das Ziel, zu haben und zu sehen, dass Gott für uns bestimmt hat. Der kleine Westminster-Katechismus, der beginnt mit der berühmten Frage: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und er antwortet: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und wir bekommen die richtige Perspektive, die biblische Perspektive für unser Leben, indem wir die richtigen Fragen stellen. Die Frage: Wie kann ich Schwierigkeiten und das Leiden der Vergangenheit und der Gegenwart aus dem Weg schaffen, damit ich mich wieder freuen kann? Diese Frage muss ersetzt werden durch die Frage: Wie können die Freuden und die Schwierigkeiten, die Gegner und das Leid in meinem Leben dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird? Das ist Gottes Ziel in meinem Leben. Gottes Ziel ist es, sich zu verherrlichen in meinem Leben. In meinem Leben und durch mein Leben. Und insbesondere verherrlicht sich Gott durch mein Heil und durch meine Heiligung. Und dies geschieht zu einem großen Teil dadurch, dass er Dinge, die mir entgegenstehen, als Werkzeuge verwendet. Dinge, die mir entgegenstehen, die mir Unbehagen bereiten, verwendet er als Werkzeuge für mein Heil, für meine Heiligung, für mein Wachstum im Glauben an ihn. Die Dornen und die Disteln, die an erster Stelle in der Bibel erwähnt werden, die sind dafür ein sehr gutes und hilfreiches Beispiel. Dornen stechen und verletzen. Also jetzt kommen die Verletzungen doch noch zum Zug. Dornen stechen und verletzen, Disteln, die sind in gewisser Weise im Weg und hindern das Wachstum der guten Pflanzen. Aber Gott hat sie verordnet, nachdem der erste Mensch von ihm abgefallen, in Sünde gefallen ist. Da hat Gott Dornen und Disteln verordnet. Sie sind also einerseits eine Konsequenz der Sünde des Menschen. Sie sind aber nicht eine Konsequenz als eine vernichtende Strafe, sondern sie sind, wie gesagt, Mittel zum Heil, zur Heiligung. Ist euch schon einmal aufgefallen, dass diese Dornen und Disteln, dass Gott die verordnet hat, nachdem er den Erlöser versprochen hat? Das ist ein ganz wichtiges Detail. Er spricht von den Dornen und Disteln, die auf den Acker des Menschen kommen, in sein Leben kommen, nachdem er den Erlöser und die Erlösung versprochen hat. Nachdem der Mensch gefallen ist, da ruft Gott ihn zur Verantwortung. Er versammelt ihn, seine Frau und die Schlange, das ist eigentlich den Teufel, und sagt ihnen, was er nun tun wird, mit ihnen und für sie oder gegen sie. Nämlich dem Teufel erklärt er, dass er endgültig verurteilt ist und definitiv besiegt werden wird. Er sagt zu ihm: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen. In diesem Gerichtswort, das ist ein Gerichtswort für den Teufel oder über den Teufel. In diesem Gerichtswort ist das Evangelium für den Menschen enthalten, die frohe Botschaft des Erlösers, von dem Erlöser, für den Menschen. Adam und Eva, die hören das und bekommen so die künftige Hoffnung verkündigt. Was dem Teufel als Gerichtswort verkündigt wird, wird ihnen als Frohbotschaft verkündigt. Aber dieser Same der Frau, der Erlöser, der kommt ja nicht sofort. Er wird für die Zukunft versprochen. Sie wissen da noch nicht genau, wie lange das sein wird, wie fern diese Zukunft ist, aber er wird für die Zukunft versprochen. In der Zwischenzeit, während die Menschen warten und hoffen, gibt es Mühsal zu erdulden. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, das sagt er zum Haupt der Schöpfung, zum Mann. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Die Hoffnung auf den Erlöser, die ihnen verkündigt wird, ist sozusagen gekoppelt mit dem Erleben von Widerstand, Schwierigkeiten und Schmerzen. Durch diese wird der Mensch immer wieder zu der Erkenntnis gebracht, ich kann mich nicht durch meine Anstrengungen zu meinem Heil emporarbeiten. Das ist der Sinn dieser Widerstände, die hier abgebildet sind durch die Dornen und Disteln. Der Mensch wird zur Erkenntnis gebracht, ich kann mich nicht durch meine Bemühungen, die hier auf dem Acker zuerst, durch meine Anstrengungen zu meinem Heil, das schließlich kommen wird, emporarbeiten. Die Natur, meine menschliche Natur, die ganze Schöpfung ist gefallen und ist nicht mehr tauglich dazu, mich dem Ziel näher zu bringen, zu dem Ziel zu bringen, das Gott mir gegeben hat. Ich bin nicht meines Glückes Schmied. Ich bin nicht der Captain meines Schicksals. Ich brauche den Erlöser, der mir von Gott versprochen ist. Und das ist der Weg, auf dem Gott die Erlösung herausarbeitet. Herausarbeiten wird jetzt, von da an. Die Verheißung auf die Hoffnung, die Verheißung und die Hoffnung auf den Erlöser, die Erlösung. Gleichzeitig sozusagen begleitend die Disteln und Dornen, die Widerstände und Schmerzen. Das ist der Weg, auf dem Gott die Erlösung herausarbeitet. Als der Erlöser dann kommt, gekommen ist und seine Jünger versammelt hat um sich, damit sie von ihm lernen, sein Reich verkündet, Hungrigen zu essen gibt, Lahme gehen lässt, Blinden die Augen öffnet, Kranke und Besessene heilt, Tote auferweckt, da meinen die Jünger zuerst, jetzt stellt er alles wieder her, jetzt hat es ein Ende mit dem Leid und den Schmerzen. Jetzt ist der Erlöser gekommen, jetzt ist nur noch alles gut. Das Heil ist da in seiner Vollendung. Mit anderen Worten, eigentlich so, wie wir Christen es heute auch oft missverstehen. Jesus ist gekommen, um unsere Schwierigkeiten und das Leid wegzumachen. Das ist aber nicht der Fall. Das haben wir sicher schon gemerkt. Unsere Erlösung, von der wir hier auf der alten Erde schon einen Anteil erhalten, ist immer noch eine vorläufige. Die endgültige Erlösung ist uns versprochen, liegt aber noch vor uns. Das zeigt der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen in seinen Briefen, aber sehr deutlich und eindrücklich im 8. Kapitel des Römerbriefs. Dort beschreibt er zuerst das neue Leben in Christus. Der Heilige Geist leitet uns, befähigt uns, als Erlöste für Gott in seinem Willen zu leben. Und dann geht er weiter und beschreibt aber auch, wie wir dieses neue Leben in der gefallenen Welt mit all den Schwierigkeiten und Leiden führen, zu führen haben. Ist das etwas klein, Oh, das ist nicht ganz auf dem Bild. Es ist nur der letzte Zipfel vom letzten Satz abgeschnitten. Das ist, wenn ihr in eurer Bibel mitlesen wollt, in Römer 8, 16 bis 25. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wirklich wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Seht ihr diese Vorläufigkeit des Heils, das, was noch nicht vollendet ist, noch nicht da ist, das ist hier sehr schön ausgedrückt. Was ist der Sinn des Ganzen? Warum können wir nicht, jetzt wo wir Christus sehr erkannt haben, in ihm leben, von all diesem mühsamen Zeug befreit sein? Manchmal möchten wir fragen, warum plagt uns Gott denn noch länger, wo wir doch erkannt haben, dass wir ihn brauchen? Die Antwort ist, dass unsere Erkenntnis Gottes wegen unserer menschlichen Natur sehr oberflächlich ist. Wir haben als Erlöste immer noch die Neigung, dem eigenen Sinn nachzustreben. Wir glauben, auch als Kinder Gottes, die grundsätzlich seinen Willen tun möchten, immer noch zu sehr an unsere eigene Kraft und unsere eigenen Möglichkeiten. Das ist so tief in uns verwurzelt. Das ist Bestandteil unserer sündigen Natur. Durch den Vater, den biblischen Vater Jakob, wird uns hierzu ein sehr hilfreiches Beispiel vor Augen gehalten. Jakob war ja mit Gott unterwegs. Er glaubte an ihn und er wollte ihm gefallen. Aber Jakob tat so vieles aus eigenem Willen und eigener Anstrengung, um dahin zu kommen, wo er dachte, Gott will ihn da haben. Offenbar glaubte er zu sehr an seine eigene Kraft und an seine Möglichkeiten, an seine Schlauheit, die er auch hatte. Und so musste Gott ihm widerstehen. Er musste durch diesen Engel, den er ihm entgegengestellt hat, musste er ihm seine Hüfte schädigen. Und zwar massiv schädigen, beschädigen. Die Hüfte war bei den alten Hebräern ein Symbol für die männliche, menschliche Kraft. Das musste Gott dem Jakob brechen. Das Leben als Christ, das Wachsen in der Heiligung, der Weg, auf dem wir in das Bild Christi umgestaltet werden, ist ein fortwährendes Lernen. Ein fortwährendes Lernen, dass unsere Kraft nicht das Gute hervorbringen kann. Das ist eigentlich Das ist eigentlich alles, was wir lernen müssen als Christen. Das ist der Rest unseres Weges, bis wir in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Wir lernen, dass unsere Kraft nicht das Gute hervorbringen kann. Der gegenteilige Glaube ist so tief in uns verwurzelt, dass es ganz massive Mittel braucht, um das zu kurieren. Wir müssen durch widrige Umstände, durch Dornen und Disteln in der Abhängigkeit Gottes gehalten werden und tiefer in sie hineinwachsen. Und davon spricht die Bibel auf jeder Seite. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass der Apostel Paulus, dieser große Gottesmann, immer wenn er aus seiner eigenen Erfahrung, aus seinem eigenen Leben erzählt, das tut er manchmal, erzählt er von sich selbst, und immer wenn er das tut, dann hebt er eben diese Tatsache hervor. Er spricht eigentlich in Bezug auf sich selbst nur davon. Er ist einer, der besonders viele und großartige Erfahrungen und viel geistliche Erkenntnis hat. Aber er schreibt, wir haben diesen Schatz in irdenen, das heißt in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind diese zerbrechlichen Gefäße, in denen dieser großartige Schatz wohnt. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Also dass wir das erkennen, dass man das auch von außen erkennt. All das Wunderbare und Herrliche, das da in unserem Leben stattfindet, durch Gottes Eingreifen, das ist aus Gottes Kraft und nicht von uns. Das muss erkannt werden. Und darum werden wir offenbar als zerbrechliche und als schwache Gefäße. Gerade weil Paulus so besondere Erfahrungen, Offenbarungen und Erkenntnis hat, ist er in Gefahr, sich zu rühmen, sich selbst zuzuschreiben, was Gott zusteht. Und darum sagt er, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn, hier haben wir den Dorn wieder von den Dornen und Disteln, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Ich glaube, wir haben ansatzweise gezeigt bekommen, was Gott mit Dornen und Disteln in unserem Leben beabsichtigt. Es ist seine Liebe, die uns nicht nur Erlösung verspricht und sie uns zueignet. Seine Liebe ist besonders darin sichtbar, dass er uns durch Dornen und Disteln zur Selbsterkenntnis führt und diese Selbsterkenntnis in uns wachsen lässt. Die Erlösung und die Heiligung ist für uns ein viel größerer Schatz, wenn wir ihre Notwendigkeit in der Tiefe verstehen. Wenn wir selber verstehen, wie wir das brauchen. Wie wir den Erlöser und seine Erlösung, seine Veränderung brauchen. Und das selber wollen. Und Dornen und Disteln helfen uns, diese Notwendigkeit für unser ganz persönliches Leben zu erkennen. Lass mich noch einige Sätze dazu sagen, wie wir diese Erkenntnis auch für uns anwenden können. Wie können wir mit Dornen und Disteln dann leben, sie einordnen? Zuerst die Schwierigkeiten und Leiden der Vergangenheit. Dazu werden wir natürlich in den weiteren Referaten dann ausführlicher beraten. Ich versuche einfach etwas Einführendes zu sagen, an das ihr euch dann später wieder erinnern könnt. Etwas, das ich immer wieder höre, immer und immer wieder, und das mich auch enorm stört, weil es einfach ein falsches Verständnis von Gottes Handeln mit uns vermittelt. Das ist Folgendes. Ich habe dies und das erlebt. Mir wurde dieses oder jenes Leid angetan und darum bin ich jetzt so geprägt und leide Schaden. Ich kann nicht anders. Ich bin und ich lebe so und ich bin so begrenzt, weil ich, wie das schon gesagt wurde, verletzt bin durch dieses oder jenes, was mir angetan wurde oder geschah. Gottes Wort hilft uns, dem entgegen, hilft uns, unsere Dornen und Disteln, unsere Wüstenerfahrungen der Vergangenheit richtig einzuordnen. Nehmen wir das Beispiel, in dem Gott durch Mose eine Rückschau hält mit seinem Volk. Er lädt sie ein, zurückzublicken auf die Führung, die sie erlebt haben. Israel steht zwischen Ägypten und dem verheißenen Land, zwischen der Rettung aus der Sklaverei und dem Reich Gottes. Mose erinnert sie an das, was sie unter Gottes Führung erlebt haben: Schwierigkeiten und gnädige Versorgung. Ja, ist etwas früh gekommen hier. Ihr seht das, wenn ihr es, man sollte das lesen können, oder? Kann man das lesen? Aus 5. Mose 8, Vers 2 bis 7. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Hier ist alles vorhanden, was wir vorher bedacht haben. Die Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde. Die Hoffnung auf die kommende Herrlichkeit. Die Widerstände und Schwierigkeiten. Und die Erklärung dafür, warum Gott diese Dinge in unserem Leben stehen lässt. So sollen wir zurückschauen auf das vergangene Leben, auf unser vergangenes schwieriges Leben, auf unser vergangenes leidvolles Leben, auf Dornen und Disteln, auf Verletzungen und auf das, was an uns gesündigt wurde in der Vergangenheit, auf all das Leid und auch auf das Gute, was Gott uns geschehen ließ in der Vergangenheit. Wir müssen das uns selber predigen. Wir müssen uns predigen, es ist nicht wahr, dass ich heute ein verletzter, geschädigter Mensch bin, weil mir in der Vergangenheit schlimme Dinge widerfahren sind. Die schlimmen Dinge, die Leiden und Schwierigkeiten der Vergangenheit haben dazu gedient, dass ich in Gottes Abhängigkeit hineingeführt wurde und in ihr gehalten werde. Es kann sein, dass ich mehr als nötig gelitten habe, weil ich mich gegen Gottes schwere Führung gewehrt habe. Und wenn ich das in der Rückschau erkennen sollte, dann sollte ich es bekennen und Gott um Vergebung bitten, dass ich mich gegen seine Führung gewehrt habe. Und es kann hilfreich sein, meine Vergangenheit auch zu diesem Zweck zu durchforschen oder erforschen. Zu dem Zweck, meine Sünden, mein Wehren gegen Gottes Führung zu erkennen und Buße darüber zu tun. Und dazu können wir nur, ich nenne nur ein Beispiel, wir können zwei Psalmen gebrauchen, die hier sehr hilfreich sein können. Psalm 66 und auch Psalm 73. Man kann diese Psalmen durchlesen, studieren, darüber meditieren. Man kann Kommentare dazu lesen, gute Kommentare. Und diese Psalmen können so ein Hilfsmittel sein, uns die richtige Perspektive zu geben, uns die richtige Brille aufzusetzen, mit neuen Augen zu sehen. Wir brauchen aber nicht nur den richtigen Blick in die Vergangenheit, sondern auch, auch den richtigen Blick in die Zukunft. Wenn ich all das Gesagte bejaht und eingeordnet habe, wie gehe ich dann vorwärts? Alles, was wir über vergangene Erfahrungen bedacht haben, das gilt auch für die Zukunft. Wie das Volk Israel, das Ägypten hinter sich und das verheißene Land vor sich hatte, haben wir das Leben unter der Herrschaft des Satans und der Sünde hinter uns und das ewige Reich Gottes vor uns. Wir leben in der Hoffnung auf das ewige Leben, wie Paulus das beschrieben hat in Römer 8. Wir leben in dieser Hoffnung auf die vollkommene Erlösung, die noch kommen wird. Und wir haben unseren Anker festgemacht im himmlischen Heiligtum Gottes, wie das im Hebräerbrief zu lesen ist, 6, 18 bis 20. Wir haben unsere Zuflucht dazu genommen, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hingegangen ist. Das ist eben im himmlischen Heiligtum. Diese Hoffnung hat ihr Ziel in der Zukunft. Sie ist noch nicht vollkommen erfüllt, aber diese Hoffnung gibt uns Trost und Halt in der Gegenwart. Und Trost und Halt brauchen wir, weil weitere Dornen und Disteln auf unserem Acker wachsen und wachsen werden. Wir sind gut beraten, besser beraten, wenn wir auch für die Zukunft mit diesen rechnen. Denn Gott ist mit unserer Erziehung noch nicht fertig. Solange wir auf dieser alten Erde leben. Aber wenn wir glauben, dass diese schweren Dinge zu Gottes Verherrlichung in uns dienen, dann können wir uns sogar freuen, dass Gott uns dieser Behandlung würdigt. Es ist eine Würdigung, wenn Gott uns dieser Behandlung durch Dornen und Disteln und Bedrängnisse würdigt. Wir lesen zum Schluss diese fünf Verse am Anfang von Römer 5, die das belegen. Wir können uns freuen, dass wir gewürdigt werden, auch Bedrängnisse, Dornen und Disteln zu erdulden. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Danke für euer Zuhören.